Psalm 139, Vers 1. Dem Chorleiter von David ein Psalm. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Stehen. Du verstehst mein Trachten von Ferne. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorne hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich. Zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Totenreich, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her, auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Denn du bildetest meine Nieren, du wobest mich in meiner Mutterleibe. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen, und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben. Die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, o Herr! Wie gewaltig sind ihre Summen! Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin noch bei dir. Mögest du, o Gott, den Gottlosen töten! Ihr Blutmenschen, weichet von mir! Sie, die mit Hinterlist von dir reden, vergeblich die Hand gegen dich erheben. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen? Und sollte mir nicht ekeln vor denen, die gegen mich aufstehen? Mit äußerstem Hass hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf dem ewigen Wege. Die Psalmen sind ja Lieder. Man hat sie oft gesungen, man hatte eine Melodie dazu. Ich weiß nicht, ob es mehrere Melodien gab zu den Psalmen. Man hat sie im Alten Bund gesungen, man hat sie auch im Neuen Testament, dann zur Zeit des Neuen Testaments auch gesungen. Interessant ist, dass die Griechen, die den Stil der hebräischen Musik übernommen haben, also die griechischen Gemeinden, die Gemeinden im griechischen Bereich, haben den hebräischen Musikstil und auch oft die hebräischen Lieder übernommen. Sehr interessant, nicht die weltlichen Lieder. Und die Lieder, die sie gesungen haben, das waren richtige Berichte, Erzählungen, Gebete, so wie hier dieser Psalm 139, ein Gebet von David. Es ist nicht so, wie das heute oft geschieht, ein Lied, man singt 25 Mal, oh Herr, ich preise dich, ich preise dich, ich preise dich, und man singt sehr oft irgendwie ein paar Wörter, ein paar Sätze, die man immer wiederholt. Nein, die Lieder, die waren Lieder mit Tiefgang. Die waren Lieder, die tiefe Theologie beinhalteten. Lieder, die es wert war, auswendig zu lernen. Und die Gemeinde Jesu tut gut, wieder zurückzugehen zu den Liedern, beziehungsweise neue solche Lieder zu schreiben, ganze Psalmen zu singen, Psalmen durchzusingen. Das ist schade, dass das wenig getan wird. Es gibt ein paar Lieder, wo wirklich ganze Psalmen durchgesungen werden, Psalm 23 zum Beispiel. Aber es sind wenige. Es gibt manche Lieder, da wird ein Vers aus dem Psalm herausgenommen und der wird dann immer wieder gesungen, immer wieder dieser eine Vers. Das war nicht so im Alten Testament und auch nicht im Neuen Testament. Lieder prägen die Gemeinde mehr, als wir denken. Lieder haben eine ungeheure große Bedeutung. Deshalb ist es wichtig, dass wir gute Lieder haben, dass wir Lieder mit viel Gehalt und mit guter Botschaft haben, biblischer Botschaft haben. Auch unsere Lieder mal richtig, wir dürfen das ruhig, wir dürfen unsere Lieder prüfen, die da im Liederbuch sind. Wir sind frei, Geschwister. Wir sind nicht abhängig von irgendwem, der uns die Lieder vorgibt. Wir dürfen selber die Lieder prüfen. In Österreich haben Geschwister, Brüder haben manche Lieder selber komponiert und auch so geschrieben. Manche Psalme einfach vertont. Psalm 1 hat einer vertont. Und Psalm 145 Teile daraus. Das ist sehr, sehr gut für die Gemeinde Jesu. Und da braucht es auch natürlich die richtige Melodie dazu. Ein Text, der braucht die richtige Melodie, damit die Melodie den Text unterstreicht und so weiter. Aber heute ist ja nicht das Thema Musik. Ich habe das nur so, gerade weil mir das noch so am Herzen liegt, gesagt. Also hier haben wir ein Lied von David und dieses Lied hat 4 Strophen. Das ist oft so bei den Psalmen. Manchmal ist es in den Bibeln angegeben, wo die Strophen sind, wo die neuen Strophen anfangen. Manchmal nicht. Manchmal ist es offensichtlich, wie bei diesem Psalm ist es sehr offensichtlich, dass dieser Psalm 4 Strophen hat, zu jeweils 6 Versen. Insgesamt 24 Verse. Und immer die 2 letzten von jeder Strophe sind irgendwie wieder zusammen. Also das ist gut komponiert, auch gut gedichtet hier auch. Also immer 6 Verse und immer 4-2, 4-2, 4-2, 4-2. So sind die gruppiert hier. Also wir haben hier 4 Teile in diesem Psalm. Und das ist ein Anbetungslied übrigens, dieser Psalm. Das muss ich auch noch vielleicht sagen, für manche ist das klar, für manche ist das nicht klar. Die Anbetungslieder, die wir oft als Anbetungslieder betiteln, sind keine Anbetungslieder. Und die wir nicht als Anbetungslieder betiteln, das sind oft Anbetungslieder. Wir haben ein völliges Durcheinander in der Christenheit über das Thema Anbetungslieder. Überhaupt, was Anbetung ist. Wir haben das gestern auch schon ein bisschen besprochen in dem Seminar. Also das ist wichtig, dass wir überhaupt einmal lernen, was Anbetung ist. Ja, Anbetung ist ein Niederfallen vor Gott, ein Überwältigtsein von seiner Größe oder von irgendetwas von ihm, auch von seinen Taten, was er tut. Das ist eine Anbetung, das ist eine Haltung. Und was man dann tut mit dem Mund, das ist dann, man lobt Gott, ja, oder man dankt ihm. Es ist ein Unterschied zwischen Anbetung und Lob in der Bibel. Also, und ein Lob ist, wenn ich zu jemandem sage, wenn ich seine Vorzüge ihm sage und dadurch ihn groß mache. Wenn ich zu meiner Frau sage, du hast gut gekocht, dann war das ein Lob. Und wenn ich zu Gott sage, du hast mich wunderbar gemacht, wie der Psalmist das hier sagt, dann ist das ein Lob, sein Loblied. Und dazwischen immer wieder fängt er zum Anbeten an. Diese Erkenntnis ist zu wunderbar für mich. Ich kann das gar nicht fassen, Herr. Da merkt man, da. Jetzt kann er nicht mehr weiter. Er ist innerlich überwältigt. Dieser Psalm handelt also über Gott und über sein Kennen. Gott kennt mich. Über die Allwissenheit Gottes in meinem Leben. Das ist ein ganz persönlicher Psalm von David und er schreibt über sich persönlich. Wir sind ja heute auch sehr oft sehr persönlich, sehr ich-bezogen. Wir beziehen sehr viel auf uns und wir stellen uns sehr oft in die Mitte. Das ist manchmal angebracht. Manchmal ist es angebracht, dass wir Gott alleine in die Mitte stellen. Solche Psalmen gibt es auch, wo der Psalmist völlig in den Hintergrund tritt und nur Gott hinstellt, in die Mitte stellt. Hier ist es ein Psalm, wo der Psalmist im Zentrum ist, aber gleichzeitig Gott im Zentrum ist. Er schaut sich an mit den Augen Gottes. Das ist gesund für uns. Wir sollen uns nicht so ins Zentrum stellen, dass wir uns selber mit unseren Augen einfach anschauen und uns selber immer wieder um uns selber kreisen. Nein, sondern uns vom Herrn anschauen lassen. Also, hier haben wir einen Psalm über die Allwissenheit Gottes in meinem Leben. Gott kennt mich. Die erste Strophe, er kennt mich. Vers 1 bis 6. Einfach die Aussage, er kennt mich. Herr, du hast mich erforscht und hast mich erkannt. Oder nach Luther, Herr, du erforschest mich und kennst mich. Das ist so oder so zum Übersetzen. Beides ist richtig. Der tut das ständig und er hat mich auch in der Vergangenheit erforscht und erkannt. Das Hebräische ist hier zweideutig. Entweder Gegenwart oder Vergangenheit. Es ist einerlei. Aber es ist ihm wichtig. Wir sehen, es ist ihm so wichtig, dass er weiß, Gott kennt mich und Gott hat mich durch und durch durchschaut. Durch und durch. Das ernüchtert. Aber er freut sich, dass Gott ihn so persönlich nimmt und ganz persönlich kennt, dass Gott ihn wichtig nimmt. Darüber freut er sich. Ein Gott des Wissens ist der Herr, heißt es im 1. Samuel einmal. Also, der Herr kennt mich, Gott kennt mich, Vers 2, mein Sitzen und mein Stehen, SS. Das andere ist LL, mein Laufen und mein Liegen, das ist LL und mein Sitzen und mein Stehen ist SS. Diejenigen, die Rückenschmerzen haben oder die irgendwie mit Thrombose zu tun haben oder sonst irgendwie, die wissen, was das heißt. Der Arzt sagt, SS ist falsch und LL ist gut. Du kennst mein Sitzen und mein Stehen. Du verstehst mein Denken von Ferne. Das ist ein Parallelismus. Der erste Vers, das erste Teil des Verses und der zweite Teil des Verses sagen dasselbe aus. Denn der Hebräer sitzt oder steht, wenn er denkt. Wir gehen gern spazieren. Also ich gehe gern spazieren, wenn ich denke. Ich tue mir leichter, wenn ich einfach ein bisschen mich bewege und gehe und nachdenke über etwas. Der Psalmist ist ein König. Der hat viel Arbeit, ist ein aktiver Mensch. Aber der Herr, der sieht sein Sitzen, weil der Psalmist sich auch viel Zeit nimmt, um mal sich hinzusetzen und nachzudenken. Man sieht, dass der Psalmist viel nachdenkt, wenn man die Psalmen liest. Man merkt, dass er viel, viel nachdenkt. Dass er viel über Gott nachdenkt. Und sich Zeit nimmt, obwohl er so viel zu tun hat. Er nimmt sich Zeit. Und wir haben gestern etwas über das Wesen Gottes uns betrachtet und wir haben gesagt, es ist wirklich wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, über Gott nachzudenken. Wir müssen, das braucht Zeit. Das geht nicht im Schnellkurs. Ein Seminar über das Wesen Gottes ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Im Schnellkurs geht das nicht. Aber der Herr kann uns helfen, eine Anregung zu bekommen. Ja, ich will mich mit Gott mehr auseinandersetzen, mit seinem Wesen, wie er ist. Und der Psalmist hat so viel zu denken, auch als Christen hat man so viel zu denken. Praktische Dinge, auch solche Dinge, die die Bibel betreffen. Es gibt so viele Sachen, so viele schwere Gedanken. Über die Gemeinde, über Christen nachzudenken, über das Leben nachzudenken. Wir sind denkende Menschen, von Gott so geschaffen und wir sollen viel denken. Je mehr Fernseher und je mehr Computer, desto mehr ist das Denken gefährdet. Der Mensch, dieses aktive Denken, das geht verloren. Sprunghaftes Denken. Durch Fernsehen entsteht sprunghaftes Denken. Die Leute können nicht mehr eine Sache zu Ende denken. Durchdenke mal diesen Gedanken, denk durch. Das geht verloren heute. Das ist ein furchtbares Endzeitzeichen, dass wir nicht mehr richtig uns Zeit nehmen können zum Denken. Wir müssen scharf denken. Gott zieht uns zur Verantwortung für unsere Entscheidungen. Da muss man gedacht haben vorher, überlegt haben, gebetet haben, bevor man die Entscheidung trifft. Er kennt, was ich denke, sagt der Psalmist. Er kennt alles, was ich vorhabe. Er kennt meine geheimsten Wünsche, mein Begehren. Gott ist ganz daran interessiert, an meinen Gedanken. Die sind unbekannt, Gedanken. Die sind schnell, die sind ferne. Niemand weiß, was ich denke. Nicht mal meine Frau weiß, was ich wirklich denke. Sie sitzt vor mir gegenüber und sagt, was denkst du jetzt? Und dann sage ich, ja, was soll ich jetzt lügen oder nicht? Wie soll ich jetzt antworten? Nicht antworten ist unhöflich, falsch antworten ist Lügen, das darf ich nicht. Das ist eine ganz schön schwierige Frage, wenn jemand sagt, was denkst du jetzt? Ich sage, Klaus, was denkst du jetzt? Der Herr kennt sie, die Gedanken. Der Herr ist ganz interessiert an dem. Und auch wenn ich ferne weg bin mit meinen Gedanken, der Herr ist dort. Und er weiß sie schon im Lange voraus. Du kennst meine Gedanken von Ferne und schon von lange her, von Alters her. Er weiß, was ich morgen denken werde. Er hat vor einer Million Jahren gewusst, was ich heute denke. Wir sind bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Das Wort Gottes ist ein Richter unserer Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das ist tröstlich. Das ist so tröstlich, dass Gott weiß, was mich beschäftigt. Und dann will er, dass ich es ihm erzähle. Dann will er, dass ich es ihm sage. Das macht uns, das ermutigt uns, ihm unsere Gedanken zu sagen, weil wir wissen, dass er uns kennt. Herr, darf ich dir meine Gedanken erzählen, was mich jetzt beschäftigt? Ich weiß, dass du schon weißt, aber ich möchte dir es erzählen. Und der Herr sagt, ja, natürlich will ich das. Erzähl. Und dann erzählen wir ihm, was uns beschäftigt. Mein Gehen und mein Ruhen, also mein Wandeln und mein Liegen, das prüfst du. Der Herr weiß, ob ich gearbeitet habe und wo und wie ich gearbeitet habe und was ich gearbeitet habe. Und er weiß, ob ich jetzt ausruhe und liege. Ich darf auch mal ausruhen und mich hinlegen. Das musste der Psalmist auch. Er kennt jede meiner Bewegungen, sogar die unbewussten Bewegungen. Er kennt alles, was in meinem Körper vorgeht. Wir haben eine Schwester in Hohentengen, die hat mit dem Darm große Schwierigkeiten. Der Herr kennt jede Zelle in diesem Körper. Der Herr kennt jedes Medikament, das sie nehmen muss und jedes Medikament mit der Nebenwirkung. Der Herr kennt all das. Mein ganzes Tagwerk kennt er. Er weiß, wo ich gestern war. Er weiß, was ich vorgestern getan habe. Er weiß, wo ich gestanden bin beim Einkaufen. Er weiß, wie ich zu den Kindern mich benommen habe. Er weiß, was ich dabei gedacht habe. Manchmal denken wir, ach, heute war ein verlorener Tag. Ich habe nur mit den Kindern Zeit verbracht. Das ist kein verlorener Tag. Das war vielleicht der wertvollste Tag. Manchmal denken wir, ja, heute habe ich zu wenig geleistet. Heute, so einer wie ich, ja, ich habe nur so und so viele Seiten im Computer geschafft. Oder ein anderer, ich habe nur so und so viele Felder geschafft in der Bewirtschaftung. Oder andere, ich habe nur so und so viel geschafft im Haus, was ich schon machen sollte und so weiter. Wir denken in Leistungen. Das hat uns die Gesellschaft gelehrt, in der wir leben. Leistungsdenken. So und so viel musst du schaffen. Und das ist falsches Denken. Der Herr ist viel mehr interessiert an meinem Wesen, an meiner Gemeinschaft mit mir, an meinem Charakter, als an meinen Taten. Oft stehen wir da und sagen, schaut, was ich alles tue im Reich Gottes. Das mache ich und das mache ich und das mache ich. Und dann kommen die Gebetsbriefe, die muss ich auch noch schreiben, damit die anderen auch sehen, was ich alles tue. Und dann schreibe ich alles rein, was ich tue, damit ja, und die wollen ja Leistung sehen. Nein. Was die Menschen sehen wollen, das ist egal. Gott will unser Herz, Gott will unser Charakter, Gott will unsere Gemeinschaft und er will durch uns was wirken. Nur das, was der Herr durch uns gewirkt hat, wird Bestand haben. Er kennt meine Wege und meine Ziele. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Adam, wo bist du? Der Herr hat gewusst, wo der Adam ist. Aber das war eine Frage, eine rhetorische Frage oder eine Frage für den Adam. Adam, wo bist du? Nicht, okay, wo ist denn der Adam? Keine Ahnung. Nein, sondern Adam, überleg mal, wo du bist. Wo stehst du? Weißt du, dass du weißt, dass ich weiß? Weißt du, dass ich weiß, wo du bist? Der sieht mich. Der sieht mich und unsere Kinder lernen wir das. Der Herr sieht dich. Der Herr siehet. Das ist einer seiner Namen. Der Herr siehet. 1. Mose 16. Yahweh Roi, der Herr sieht mich, der Herr schaut nach mir. Er kennt, was ich rede. Denn das Wort ist auch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Worte sind Ausfluss von Gedanken. Worte sind gesprochene Gedanken. Übrigens, die Bibel setzt voraus, dass der Mensch denkt, bevor er spricht. Das ist nicht unbedingt vorausgesetzt bei uns heute, aber in der Bibel wird das noch vorausgesetzt. Und Logos, ja, Logos kommt, das ist das Wort, das vorher im Gedanken war. Logos. Im Griechischen. Also er kennt meine Worte, die ich spreche und schon bevor ich spreche. Und jedes ist ihm wichtig. Und ich soll nicht unnütze Worte sprechen. Das ist wichtig. Ich muss Rechenschaft ablegen für alles, was ich zu viel gesagt habe. Das heißt, für jedes falsche Wort. Ich muss Rechenschaft ablegen für jedes unnütze Wort, das ich gesagt habe. Grundsätzlich für jedes Wort, das ich gesagt habe, natürlich. Das eine sagte, das war gut. Und dann sagte er, und was war mit dem Wort? Das war zu viel. Du hast ein Wort zu viel gesagt. Das gibt es oft in einem Gespräch mit jemandem, heikles Gespräch. Du hast ein Wort oder einen Satz zu viel gesagt. Hättest du diesen Satz nicht gesagt, wäre kein Streit geworden, wäre die Lawine nicht losgetreten worden. Aber weil du diesen Satz gesagt hast, und Gott wird sagen, warum hast du diesen Satz gesagt? Manchmal nur ein Wort. Warum hast du dieses Wort verwendet? Hättest du ein anderes Wort verwenden können? Wir lehren unsere Kinder, dass es gewisse Wörter gibt, die dürfen sie nicht sagen. Die sind einfach verboten. Dann gibt es Wörter, die sind zweideutig. Und weil sie zweideutig sind, sind sie auch verboten. Da gibt es unter den Jugendlichen, ja, das ist geil. Geil ist ein zweideutiges Wort und ist verboten. Unsere Kinder dürfen das nicht sagen. Das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Dem Herrn ist alles wichtig. Dem Herrn ist alles wichtig, was ich denke. Dem Herrn ist alles wichtig, was ich spreche. Weiter. Er kennt jedes Detail von mir, weil er mich umschließt. Vers 5. Von hinten und von vorne hast du mich umschlossen. Umzingelt, kann man hier auch übersetzen. Von hinten, das heißt hinter mir, dort wo ich nichts sehe, da ist jemand, der mich sieht. Gott sieht mich, während ich gar nicht dran denke, dass er mich sieht. Was tue ich, wenn ich aufwache in der Früh? Was ist das Erste, was ich tue? Griff nach DRS oder wie heißt das in Deutschland? Bitte? SWS. SWS. SWR. SWR, gut. Bei uns in Österreich ist es der Ö3. Griff nach dem Radio. Was tue ich, wenn mich niemand sieht? Wenn ich sage, so, jetzt bin ich ganz allein. Niemand ist da. So, was mache ich jetzt? Jetzt kann ich ganz echt sein. Gell? Was mache ich? Durch Beten? Oder durch irgendwelchen unreinen Gedanken nachgehen? Oder tue ich das raus, was ich schon lange versteckt habe, was die anderen nicht sehen sollen, dass ich es lese? Jetzt geben wir uns eine heute. Von hinten gibt es einen, der ich sehe ihn nicht und er denkt an mich. Das ist gut für mich. Das kann mich überführen, das kann mich aber sehr, sehr trösten. Er ist da. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Wie zum Schutz. Ich bin da. Deshalb weiß ich so viel von dir, weil ich da bin. Hier leitet er schon über zur nächsten Strophe. Er sagt uns schon, warum Gott so viel weiß. Weil er da, weil er überall ist. Niemand kann mich bei Gott verleumden. Niemand kann mich fälschlich anklagen. Und da gibt es manchmal Menschen, die klagen uns an, die sagen uns, was wir zu tun hätten und nicht zu tun hätten. Und manchmal sind sie falsch dran. Und dann verleumden sie oder dann klagen sie uns an. Und sie haben nicht recht damit. Manchmal haben sie recht. Aber Gott weiß das schon. Da ist kein vergessener, dunkler Punkt in meinem Leben, wo dann Gott sagt, oh, so, so, aha, das auch noch. Das hätte ich mir nicht gedacht von dir. Nein. Der ist nicht überrascht. Der Petrus dachte sich, ich habe den Herrn enttäuscht. Was wird jetzt der Herr von mir denken? Und der Herr hat gesagt, ich habe dir ja schon vorgesagt, du wirst mich diese Nacht dreimal verleugnen. Petrus, ich kenne dich total. Was war das für ein Trost für den Petrus an diesem Abend, als der Hahn krähte? Dann denkt er dran, der Hahn, hat nicht der Herr Jesus was gesagt von einem Hahn? Der Herr hat es gewusst. Das ist ein großer Trost. Nichts kann dem Herrn einmal so erschüttern über mich, dass er sagt, also Thomas, also das hätte ich mir nie gedacht von dir, dass du so handeln wirst. Nein, der weiß ganz genau, kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar. Alles ist bloß und aufgedeckt vor seinen Augen. Auch meine ganze Vergangenheit, die die anderen nicht kennen. Zum Glück wisst ihr nicht meine Vergangenheit. Der Herr, der kennt sie. Nichts kann ihn draus bringen. Nichts kann ihm dann auch seine Liebe dann zurückziehen lassen. Nichts kann ihn veranlassen, seine Liebe zurückzuziehen von mir. Er wusste mich schon, er kannte mich schon, ehe ich war. sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Meine Gnade soll nicht von dir weichen.
Ich zu hoch, ich vermag es nicht zu erfassen. Herr, du umfassest mich. Du umfassest mich. Du verstehst mich, wer ich bin, aber ich kann das nicht fassen. Wir kommen zur zweiten Strophe. Zweite Strophe, Vers 7 bis 12. Der Herr kennt mich, weil er überall gegenwärtig ist. Das ist die Aussage von Strophe 2. Der Herr kennt mich, weil er überall gegenwärtig ist. Wegen seiner Allgegenwart kennt er mich. Vers 7. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Will er denn weggehen von Gott? Will er David mal verschwinden für einen Tag von Gott? Nein, nein. Der möchte am liebsten die ganze Zeit im Tempel des Herrn bleiben. Der möchte am liebsten immer in der Nähe Gottes sein. Was er hier sagt ist, was wäre, wenn ich jetzt einen Ort suchen würde, wo du nicht bist? Wohin müsste ich gehen? Stiege ich in den Himmel hinauf? Du bist da. Also gemeint ist natürlich ins All. Ich glaube, es ist das All gemeint. Das Weltall. Der Juri Gagarin war ein sowjetischer Kosmonaut, der erste, der im Weltall war. Und er hat gesagt, ich habe, also wieder zurückgekommen ist, Gott habe ich nicht gefunden. Das war eine sehr unweise Aussage für so einen gescheiten Mann. Denn er hätte eigentlich wissen sollen, dass man einen Geist nicht, auch nicht, weil er höher sieht, auch nicht sieht, wenn man ein bisschen höher hinauffährt in die Luft. Oder außerhalb von der Atmosphäre. Das hätte er eigentlich wissen sollen. Bettete ich mich in dem Totenreich, siehe, du bist da. Also die tiefste Stelle sozusagen. Am Ende meines Lebens, Gott ist auch noch da. Gott, am Anfang meines Lebens war Gott da und am Ende des Lebens ist er auch da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Jetzt macht er eine Reise mit der Sonne. Er sagt, wenn ich mit der Morgenröte heraufkommen würde, von der einen Seite des Himmels, und dann würde ich eine Reise machen mit der Sonne und bis zum Ende des Himmels, bis zum Ende des Meeres, bis zum dort, wo das Meer ist, dort, wo die Sonne untergeht. Er wohnt ja in Palästina, oder? Und wo geht die Sonne unter, wenn man in Palästina ist? Die geht im Meer unter. Im Westen. Bis zum äußersten Meer, bis zum Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten. Auch dort würde ich dich an der Hand nehmen. Unser Luca, der ist 3 Jahre alt, der auch schon früher, er wollte immer die Hand. Papa, gib mir die Hand. Und wenn er einschlafen will, gib mir die Hand. Er will immer die Hand. Da wurde mir das so wichtig. Die Hand meines Vaters. Er nimmt mich an der Hand. Seine rechte, das ist die starke Hand. An der rechten Hand nimmt er mich. Vers 11. Und spräche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Dann wäre auch die Finsternis nicht dunkel. Auch die Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Und ob ich schon wanderte im finstersten Tal, du bist bei mir. Ich habe unseren Luca beigebracht, er muss den Psalm 23 auswendig lernen. Ich habe schon früh angefangen und jetzt ist es so weit, dass ich sage, der Herr, und dann sagt er, ist mein Hirte. Dann sage ich, mir wird, und dann sagt er, nichts mangeln. Und er muss ihn auswendig lernen. Er muss wissen, dass Gott bei ihm ist, auch in der dunkelsten Nacht. Für dritte Strophe. Er kennt mich, noch ein Grund, warum er mich kennt, er kennt mich, weil er mich gemacht hat. Er ist der Erfinder und Erbauer dieser komplizierten Maschine, Mensch. Und er kennt jede Bewegung und jedes Teilchen, weil er alles gemacht hat. Denn du bildetest meine Nieren. Du wobest mich im Leibe meiner Mutter. Das ist der Grund, warum er mich kennt. Weil er jede Zelle, alles selber in der Hand gehabt hat und zusammengesetzt hat. Und die von der DNS, von den Chromosomen, von den ganzen Veranlagungen, er hat alles genau so gemacht, gebaut, mich zusammengebastelt, dort im Mutterleib. Das ist übrigens einer der besten Verse gegen die Abtreibung. Also wenn jetzt einer nicht mehr glaubt, dass der Mensch im Mutterleib noch nicht ein ein Wesen ist, ein lebenswertes Wesen, das man nicht töten darf, dann welchen Vers soll man jetzt noch bringen als Psalm 139? Ich habe früher eine Burg gebaut aus Papier, so als ich jung war, mit meinem Vater gemeinsam. Wir haben jedes kleinste Teilchen ausgeschnitten, gefalzt und dann haben wir es geklebt und haben es draufgetan. Das war die Burg Ackstein war das. Und dann war das fertig. Und ich wusste, ich kenne jedes Teil. Ich habe jedes Teil in der Hand gehabt. Ich jedes Teil ausgeschnitten, jedes Teil geritzt, jedes Teil, nur nicht gezeichnet. Aber Gott hat bei uns alles gemacht. Und das muss man sich mal vorstellen. Herr, du kennst mich deshalb, weil du mich gemacht hast. Du weißt meine Veranlagungen, du weißt meine Wünsche. Du hast Wünsche in mich hineingelegt. Du hast Wünsche geweckt in mir. Es gibt Leute, die sind unehelich geboren und haben Komplexe, haben Schwierigkeiten. Das ist überhaupt nicht nötig, Schwierigkeiten zu haben. Das hat Gott genau so gewusst. Er kennt mich genau und er wollte mich. Herr, du willst mich. Das war eine große Versuchung für den Herrn Jesus, als er am Kreuz hing und die Leute gesagt haben, ja, soll ihn doch Gott helfen, wenn er ihn will. Steht so da. In der Elberfelder heißt es, wenn er ihn liebt. Aber steht nicht im Text, im Griechischen. Soll Gott ihn doch runterholen vom Kreuz, wenn er ihn will. Wenn er ihn will. Aber Gott will dich nicht. Gott hat dich verlassen, Gott will dich nicht. Das ist eine Lüge Satans. Jesus war versucht, herunterzusteigen. Ich zeige euch, dass Gott mich will. Und dass Gott euch auch will. Aber er ist geblieben. Ja, hat er doch auf Gott vertraut. Wenn er ihn will, dann soll doch Gott ihm helfen. Aber Gott will mich, Gott wollte mich. Der will mir auch helfen. Der will mich, egal in welchen Umständen ich geboren wurde und egal in welchen Umständen ich aufgewachsen bin, egal welche Eltern ich gehabt habe, welche Geschwister. Vielleicht stört mich das manchmal. Ja, wäre ich woanders aufgewachsen, wäre das ganz anders geworden und so weiter. Manche Leute haben so einen schlechten Ausgangspunkt. Position. Das hat der Herr gewusst und mich darin geliebt. Vers 14, ich preise dich darüber. Jetzt fängt er zum Loben an. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunlich wunderbare, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Merkt ihr, er sagt nicht nur, ich preise dich, Amen. Er erklärt Gott, Herr, ich preise dich, dass du mich so wunderbar gemacht hast. Auf ausgezeichnete Weise. Wunderbar sind deine Werke. Und meine Seele erkennt das sehr wohl. Wunderbar. Ich bin sein Werk. Heute redet man viel von Selbstwertgefühl und alles solches Zeug. Das ist alles nicht nötig, wenn wir einfach das tun, was die Bibel sagt. Ihm danken, dass wir wunderbar gemacht sind. Es ist nicht wichtig, ja, was hast du für Selbstwertgefühl und so weiter. Das ist nicht wichtig, welches Selbstwertgefühl du hast. Du musst die Realität haben. Die Realität ist, dass Gott dich gemacht hat und zwar wunderbar gemacht hat. Egal, was du fühlst, du musst ihm danken dafür. Du bist wert. Du bist unendliches wert. Er hat Jesus Christus gegeben für dich. Das zeigt, wie viel du wert bist. Du wobest mich in meiner Mutterleibe. Ich preise dich, dass ich auf eine erstaunlich ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Und meine Seele erkennt das sehr wohl. Herr, lass mich auch weiterhin richtig denken von dir. Und lass mich richtig die Sache richtig betrachten. Von deinem Standpunkt aus. Lass mich die ewigen Dinge beschäftigen, Herr. Weißt du, das dürfen wir beten. Wir dürfen beten, Herr, du siehst, mich beschäftigt viel zu sehr das Irdische. Die wunderbaren, tollen Autos und der wunderbare, wunderbare Computer und das Internet. Und du siehst, das beschäftigt mich alles, das ist alles so schön. Aber ich denke so wenig an dich. Herr, könntest du nicht in meinem Herzen, in meinen Gedanken mir helfen? Und auch in meinen Wünschen, dass ich mehr das wünsche, was du wünschst? Der Herr, das erhört der Herr. Der Herr will uns auch da helfen. Dass uns das packt. Nicht das Fußballspiel, sondern Jesus Christus, die Person Jesus Christus, das soll uns packen. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Das ist Bildersprache, das ist der Mutterschoß. Hier als Bildersprache in den Tiefen der Erde. Das ist so spricht man, wenn man Poesie betreibt. Im Mutterschoß. Meine Urform sahen deine Augen, mein Embryo. Alles, wie sich das entwickelt hat, das ist Gottes Entwicklungslehre. diese Weise entwickelt sich der Mensch, nicht vom Affen, sondern im Mutterleib, von Gott her gemacht. In dein Buch waren alle Tage eingeschrieben, alle Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Gott schreibt ein Buch, das ist wieder Bildersprache natürlich, Gott hat ja einen Computer. Aber Gott schreibt ein Buch und dieses Buch, da schreibt er schon alles ein, weil er alles weiß, nicht weil er alles vorherbestimmt hat. Gott hat nicht vorherbestimmt, wie ich mich entscheide. Aber Gott weiß, wie ich mich entscheide. Alle Tage sind in das Buch eingeschrieben. Es ist das Buch des Lebens. Im Alten Testament ist das Buch des Lebens das Buch derer, die leben. Das heißt, wenn ein Mensch geboren wird, wird er eingetragen ins Buch des Lebens. Beziehungsweise per Vorauswissen Gottes ist er schon vorher eingetragen, weil Gott weiß, dass er einmal leben wird. Und dann sagt Mose, lösch mich aus dem Buch. Das heißt, ich möchte sterben. Im Alten Testament ist es das irdische Leben, das Buch des Lebens. Im Neuen Testament ist es das Buch des geistlichen Lebens, das Buch des Lebens. Ihre Namen stehen im Buch des Lebens. Das sind die Menschen, die wiedergeboren sind. Tatsächlich geschrieben an den Tag der Wiedergeburt. Per Vorauswissen Gottes geschrieben, schon in der Ewigkeit, weil er schon weiß, wer eines Tages wiedergeboren werden wird. Deshalb ist das nicht schwierig mit dem Buch des Lebens, das Thema. Anbetung, Vers 17, wiederum Anbetung. Wie schwer, für mich, wie schwer sind deine Gedanken? Oh Gott, wie gewaltig sind ihre Summen? Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Jetzt bete du wieder an. Schlussfolgerung, ich erwache und bin noch bei dir. Das ist interessant, der Satz, man weiß nicht, wie kommt der da plötzlich rein? Hat er da, was macht der Psalmist hier? Das passt doch nicht hin. Hat er geträumt? Nein, der hat nicht geträumt. Der war ganz voll da, als er das geschrieben hat. Das heißt, wenn ich erwache, vielleicht von diesem Denken oder überhaupt vom Schlaf, vom irdischen Schlaf, wenn ich aufwache, dann bin ich da. Bin ich immer noch bei dir. Du hast mich nicht weggenommen in der Nacht. Du hast, weil du mich kennst und weil du allgegenwärtig bist, du hast mich nicht wegfegen wollen in dieser Nacht. Ich durfte heute Morgen wieder aufstehen. Ich durfte gesund aufstehen. Das ist ein Geschenk. Ich durfte heil ankommen mit dem Auto hier. Und eines Tages werde ich einschlafen, um in die andere Welt zu gehen. Entschlafen. Und dann werde ich aufwachen und was wird sein? Und ich bin noch vor dir. Ich weiß, wenn ich sterben werde, ich werde vor ihm sein. Ich bin noch vor dir. Er hat mich durch das ganze Leben begleitet. Er wird mich auch dort die letzte Reise begleiten. Durch das tiefste Tal. Vierte Strophe. Schlussfolgerung des Psalmisten, Vers 19 bis 24. Das eine ist ein Vorsatz, das andere ist eine doppelte Bitte. Der Vorsatz, Vers 19 bis 22. Mögest du, o Gott, den Gottlosen töten. Gemeint ist den Gottlosen, der nicht Buße tut. Das sagt er im Zusammenhang hier. Mögest du Gott gerecht eintreten eines Tages. Mögest du ganz gerecht handeln. Das ist nicht ein böses Gebet. Das ist nur die Bitte um Gerechtigkeit. Herr, mögest du die, die dich ablehnen bis zum Letzten, mögest du sie auch bestrafen. Das gebührt dir. Das gebührt deiner Heiligkeit. Das wäre auch ein Vers gegen die Alphasöhne übrigens. Aber lassen wir das. Vers 20. Sie, die mit Hinterlist von dir reden, vergeblich die Hand gegen dich erheben. Da sieht man, sie sind rebellische Leute, sie heben die Faust gegen Gott. Sie wollen sich nicht bekehren. Jede Sünde ist so groß, wie Gott heilig ist. Jede Sünde ist so groß, wie die Heiligkeit Gottes groß ist. Jede Sünde ist furchtbar und die Sünde der Rebellion gegen Gott ist eine schreckliche. Vers 21, sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen? Herr, ich will lieben, was du liebst und ich will hassen, was du hassest. Das dürfen wir. Wir dürfen hassen. Wir müssen hassen. Nicht wir dürfen. Wir müssen Sünde hassen. Bis zum Tode müssen wir Sünde hassen. Und wenn es die eigene Sünde ist, dann müssen wir die eigene Sünde hassen. Und die Menschen, die sündigen und sich nicht bekehren, Gott ist einerseits betrübt, wirklich betrübt, aber Gott ist auch zornig über sie. Er ist beides. Schmerzt ihn und er ist auch zornig über Menschen, die sich nicht bekehren wollen bis zum Letzten, bis zum Schluss. Mit äußerstem Hass hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich, genauso wie für Gott. Er ist nicht anderer Meinung als Gott. Und dann kommt eine Bitte, eine doppelte Bitte. Prüf mich und leite mich. Als Schlussfolgerung über dieses Wissen, der Herr kennt mich durch und durch. Da zieht er diese Schlussfolgerung und sagt, Herr, erforsche mich. Du kennst den Gottlosen auch durch und durch und du mögest ihn bestrafen. Aber Herr, jetzt denke ich schnell wieder an mich. Erforsche du mich und schau, wie ich's meine. Herr, du erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Das ist gut, wenn wir das beten. Sagen, Herr, bitte fahr mit einer Kamera in mein Denken, in mein Herz hinein und schau mal nach. Mit einem Mikroskop. Schau mal alles an. Und Herr, deck mir auf, wo Sachen nicht in Ordnung sind. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz und prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist oder ob ich auf bösem Wege bin, ob ein böser Weg, ein Weg, der dich kränkt im Hebräischen, ein Weg, der dir Kummer macht, ob so ein Weg bei mir ist. Das macht Gott Kummer. Ich weiß es nicht immer, was dem Herrn Kummer macht und deshalb dürfen wir beten, Herr, bitte offenbare mir, zeig mir, was nicht in Ordnung ist. Und er zeigt es mir dann schon. Wir brauchen da nicht tagelang herumsuchen und so weiter. Er zeigt schon. Und wenn er nichts zeigt, dann sei froh und glücklich und freu dich im Herrn. Und es kommt dann schon was er dann zeigt. Leite mich. Zweite Bitte, leite mich. Also wenn du mir das gezeigt hast und ich darf das vor dir auch dann von dir vergeben lassen, leite mich, dass ich bleibe bei diesem Weg. Leite mich auf dem ewigen Wege. Wenn ich irgendwo auf ungutem Weg bin, führe mich zurück. Auf dem richtigen Weg, wo ich falsch gedacht habe, Herr, dann korrigiere mein Denken und leite mich auf den richtigen Weg. Der ewige Gott soll in die alle Ewigkeit uns dann hinein begleiten. Amen.